Ja, wir sind immer noch in unserer Predigtreihe über Gottes Heilshandeln. Anhand von Texten aus dem Alten Testament, genauer gesagt aus den Geschichtsbüchern im engeren Sinne. Und da sind wir jetzt beim 2. Samuel angelangt. Das Kapitel 7 ist da heute unser Fokus. Nicht alle Verse, ich lese mal die ersten 7 Verse und dann noch den 11. Vers dazu und dann bekommen wir schon eine Idee von dem Ganzen. Und es geschah, als der König, und es ist David, und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tue alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so: Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Vers 11: Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe, und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Soweit erst einmal der Text. Es kommen dann nachher noch Verse dazu. Ich schildere noch mal die Situation, ja, damit wir im Bilde sind, worum es hier geht. Also David war angekommen in einer Phase der Ruhe, in einer Phase des Friedens, ich sag mal vorübergehend. Saul, der ihm ja nachgestellt hatte, war tot. Jerusalem hatte er erobert, die Jebusiter besiegt, die Bundeslade, von der ja hier in dem Text die Rede ist, also eine Repräsentation der Gegenwart Gottes, der Heiligkeit Gottes, des Bundesgottes mit seinem Volk Israel, war in Jerusalem angekommen und auf dem Berg Zion angekommen. Die Philister waren besiegt. David wohnte in einem Palast, sage ich mal, aus Zedernholz und hatte Ruhe. Da hatte er eine Idee. Beziehungsweise anders ausgedrückt, er stellte eine Unverhältnismäßigkeit fest. Nämlich er wohnt in einem schönen Haus und der arme Gott, in Anführungszeichen, nur in einem Zelt unter Teppichen sozusagen. Das kann nicht sein. Deshalb entwickelte David den Wunsch, er sagt es nicht explizit, der Text, aber implizit: Ich will dem Herrn ein Haus bauen. Und wie sich das gehört, auch für einen Mann Gottes, fragt er gleich seinen Propheten Nathan: Was hältst du von der Idee? Und Nathan sagt: Toll. Ja, mit eigenen Worten jetzt: Super Idee. Doch dann müssen sie von Gott hören, er sieht das anders. Gott hat eine andere Sicht der Dinge. Gott sagt, habe ich euch jemals gebeten, mir ein Haus zu bauen? Bin ich nicht immer mit euch herumgezogen? Habe ich nicht immer nur in einem Zelt gewohnt? Und außerdem sollst du mir kein Haus bauen, ich will dir ein Haus bauen. Gott korrigiert. Was nehmen wir aus dem Ganzen für uns heute mit? 5 Punkte. Erstens, Gott will uns als Werkzeuge. Ich betone das mal anders. Gott will uns nur als Werkzeuge. Zweitens, Gott macht sich niedrig. Drittens, Gott geht mit uns. Viertens, Gott baut uns ein Haus. Und fünftens, dieses Haus ist ein ewiges Haus. Erstens, ich habe hier jetzt mal eine andere Überschrift gewählt. Gott korrigiert seine Diener. Ja? Er muss sie korrigieren. Er muss ihnen die Perspektive anpassen. Ein Prophet ist auch zunächst einmal nur ein Mensch. Ein Diener Gottes ist zunächst einmal nur ein Mensch. Ein fehlerhafter Mensch, ein sündhafter Mensch, ein unvollkommener Mensch. Alle Diener Gottes sind unvollkommen. Und die Bibel zeigt uns das an verschiedensten Stellen auf. Nur 2 Beispiele. Ich weiß nicht, ob das die besten Beispiele sind, aber Hannah, die Kinderlose, betete zu Gott, dass er ihre Schande von ihr nehmen solle. Sie betete ein stilles Gebet und bewegte dabei ihre Lippen. Was dachte der Priester Eli? Sie ist betrunken und sprach zu ihr, gib deinen Wein von dir. Ein anderer Irrtum, der Prophet und Richter und Priester Samuel bekam von Gott den Auftrag, einen König für Israel zu salben. Und da ging dann Samuel zu Isais und sah den Eliab, einen der Söhne Isais. Und der Eliab, der gab was her. Ne? Groß von Statur, gut gebaut, eine tolle Ausstrahlung. Da sagte Samuel, das muss er sein. Das muss der Gesalbte des Herrn sein. Da hatte er sich getäuscht. Es sollte David sein, der Schafhirte. Was ich sagen will, Propheten, Diener Gottes, Männer Gottes können sich irren. Wann irren sie nicht? Wenn sie nur Werkzeug sind, wenn sie nur, das nur bitte in Anführungszeichen, ich sage da nachher noch was zu, wenn sie nur Instrumente in der Hand Gottes sind, wenn sie nur Sprachrohr sind, der Prophet ist quasi nichts anderes als ein Aufnahmegerät. Ja, Entschuldigung, dass ich das so sage. Gott spricht drauf und der Prophet gibt wieder. Dann ist das Prophetie. Dann ist es Prophetie. Wir sind nur Werkzeuge, wir sind nur Ton in der Hand Gottes. Also der Ton sagt nicht zu seinem Schöpfer, also ich habe da eine Idee. Du könntest doch eine schöne Vase aus mir machen und sie so und so verzieren, mit der und der Farbe. Wäre das nicht eine gute Idee? Nein, der Ton kann das ja gar nicht. Der ist einfach nur Ton. Und der Töpfer weiß schon, was er machen will und wie er das tun will. Ist das nicht entwürdigend? Wir sind nur Ton, nur Werkzeug, nur Instrumente, nichts anderes. Was ist ein Esel? Also nicht der menschliche Esel, sondern ich meine das Tier. Ein Esel ist ein Esel, das ist nichts Besonderes, das ist einfach ein Tier, ein Lasttier. Was ist das Besondere an dem Esel, auf dem Jesus in Jerusalem Einzug hielt? Was ist das Besondere an diesem Esel? Hatte der was Besonderes? Das Besondere war, dass Jesus auf ihm ritt. Dass Jesus diesen Esel gebrauchte. Er wollte ihn gebrauchen. Das machte diesen Esel zu dem besondersten Esel der Weltgeschichte. Liebe Freunde, was ist das für eine Würde? Was ist das für eine Freude? Was ist das für ein Sinn, wenn Gott uns gebrauchen will? Uns benutzen will. Für seine Pläne. Für das, was er vorhat. Das ist doch wunderbar, oder? Wir sind nur Werkzeug. Jetzt mag der ein oder andere wirklich sagen, ja. Dürfen wir da gar keine Ideen haben? Keine Konzepte machen? Keine Pläne? Na klar. Na klar dürfen wir das. Ich komme später darauf zurück. Ich habe ja jetzt ein bisschen vorgegriffen, das fiel mir gerade so ein. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Gott macht sich niedrig. Gott macht sich niedrig. Das ist einer meiner Lieblingspunkte, denn ich habe den schon häufig in einer Predigt ausgeführt. Weil ich persönlich finde, dass dies eins der hervorstechendsten Merkmale Gottes überhaupt ist. Er wohnt in einem Zelt, in einem Zelt. Und David in einem Palast. Und Gott macht das nichts aus, in einem Zelt zu wohnen. Ihm macht das nichts aus. Er will zu uns herabkommen. Er will niedrig werden. Wenn Gott nicht herabkäme zu uns, nicht herabgekommen wäre zu uns, dann wüssten wir nichts vom Evangelium. Wir wüssten nichts von unserer Sünde, so wie groß unsere Sünde ist. Wir wüssten nichts von Vergebung, vom Blut Christi. Wir wüssten nichts von der Rechtfertigung. Wir wüssten nichts vom ewigen Leben, wenn Gott nicht zu uns herabgekommen wäre und sich auf unsere Ebene begeben hätte. Wir wüssten nichts. Aber Gott wollte unsere Nähe. Er will ja herabkommen. Er will ja in einem Zelt sein. Er will ja unsere Nähe aus Liebe. Das treibt ihn. Der Höhepunkt allen Herabkommens, das wisst ihr, der Höhepunkt allen Herabkommens, allen Niedrigseins, Werdens von Seiten Gottes ist natürlich seine Menschwerdung in Christus Jesus, der wirklich so tief herabgekommen ist zu uns, sich in die Hände von Menschen begeben hat, sich hat verurteilen und beurteilen lassen von weltlicher Gerichtsbarkeit, sich hat töten lassen als ein unschuldiges Lamm. Einfach auf sich genommen hat, die ganze Schuld der Welt. Wie niedrig, deine Schuld, dafür bezahlt. Wie niedrig, wie stark musste Gott herabkommen. Ihr Lieben, das können wir uns nicht denken, was das gewesen ist, den Thron Gottes zu verlassen, da oben bei Gott und dann so herabzukommen. Gott macht sich niedrig. Ich könnte viele Beispiele aus der Bibel jetzt aufzeigen, wo Gott sich niedrig macht. Ich sage nur eine Sache noch. Ich hoffe, ich darf das so ausdrücken. Gott hat sich für uns eingesperrt in einem Buch. In diesem Buch. Wo Gott mit Menschensprache gesprochen hat. Nicht mit seiner himmlischen, göttlichen Engels, Geistsprache. Er hat mit unserer Sprache gesprochen, muss er ja auch. Das ist so, als wenn du Ameisen retten wolltest, dann musst du eine Ameise werden und wie eine Ameise sprechen. Wenn du Fliegen retten willst, dann musst du eine Fliege werden und wie eine Fliege sprechen. Ich weiß nicht, ob dieser Unterschied, die große Diskrepanz zwischen uns und Gott aufzeigt. Gott spricht in unserer Sprache. Wie kommt er herab? Wie kommt er herab? Aus Liebe, aus Güte, aus Barmherzigkeit, weil er sich auf uns einlassen will. Er will uns. Er will uns bei sich. Er will uns so nahe sein. Gott kommt herab, wohnt in einem Zelt. Dritter Punkt. Gott geht mit uns. Er geht mit. Ich bin die ganze Zeit mit euch umhergezogen. Mit allen Kindern Israels. Ich bin umhergezogen mit euch in einem Zelt. War mir egal, ob das ein Zelt ist oder was das war. Ich bin mit euch umhergezogen. Gott geht mit. Er geht mit dir. Bist du sein Kind? Gehörst du ihm? Bist du Jesu Eigentum? Ist er dein Herr? Ist er dein Erlöser? Er geht mit. Dann geht er mit. Er geht mit dir in deiner Not. Er geht mit dir in deinem Elend. Er geht mit dir, wenn du weinst. Er geht mit dir, wenn du lachst. Er geht mit dir auf den Berg. Er geht mit dir ins Tal. Er geht mit dir in deinen Krankheiten. Er geht mit dir in die Küche. Er geht mit dir ins Büro. Er geht mit dir auf die Straße. Gott geht mit. Er ist einfach da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott geht mit. Psalm 139. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Meer, dann würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Egal, wo du hingehst. Du kannst gar nicht irgendwo hingehen, wo er nicht ist. Er zog mit ihnen umher. Viertens. Jetzt wird es etwas schwieriger. Gott baut David ein Haus. Ich sag mal, Gott baut uns ein Haus. Natürlich, er baut David ein Haus. Er baut auch uns ein Haus. Jetzt mal ganz einfach gedacht. Wieso? Der Tempel wurde doch von Menschen erbaut, oder? Salomo leitete den ersten Tempelbau, dann Esra, Nehemia, Zerubabel, den zweiten. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Menschliches Bauwerk. aus Lehm, Steinen, Holz. Wieso sagt denn Gott, ich will euch ein Haus bauen? Weil Gott unsere Perspektivwechsel will. Es geht hier um einen Perspektivwechsel. Es geht hier um ein anderes Denken. Er will unser Denken umkehren. Er will uns sagen, nicht du baust das Haus. Bilde dir nicht ein, dass du das Haus baust. Bilde dir nicht ein, dass du Gemeinde baust. Bilde dir nicht ein, ich baue dir ein Haus. Wo der Herr nicht das Haus baut, ihr kennt das, Psalm 127, wo der Herr nicht das Haus baut, da bauen vergeblich die daran bauen. Solche Verse gibt es in der ganzen Bibel. Gott hat, Epheser 2, es ist Epheser 2, ihr werdet es gleich hören, er hat die Werke bereitet. Er hat die Werke zuvor bereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen. Er hat die Werke bereitet, in denen wir wandeln sollen. Und einer meiner Lieblingsverse, den ich gestern noch verzweifelt gesucht habe, wo steht er denn? Jesaja 26, 12. All unsere Werke hast du für uns vollbracht. Wow. Was ist das für ein Hammer? All unsere Werke hast du für uns vollbracht. Da müssen wir umdenken. Da müssen wir eine andere Perspektive haben. Nicht wir dienen Gott. Nicht wir haben die Ideen oder die Konzepte, sondern Gott hat sie für uns. Das ist eine andere Denkrichtung. Ich komme nochmal auf den Ton zu sprechen und den Töpfer. Der Ton sagt nicht, also hör mal, Töpfer, ich habe da eine Idee, wie du groß rauskommen könntest. Kann er nicht, ne? Macht er nicht, tut er nicht. Er ist einfach nur Ton. Wunderbar, wir sollen es auch sein. Weil der Töpfer schon weiß, wie er groß rauskommt. Er weiß, wie er Geschöpfe, wie er Gefäße zu seiner Ehre macht. Er weiß das schon. Jetzt komme ich nochmal auf den Punkt zurück. Jetzt komme ich nochmal auf den Punkt von eben zurück, wo ich ein bisschen vorgegriffen habe. Dürfen wir denn gar keine Pläne haben? Gar keine Ideen entwickeln? Gar keine Konzepte entfalten? Natürlich. Natürlich dürfen wir das. Wir müssen es sogar. Wir brauchen nur den Perspektivwechsel. Also, wie soll ich sagen? In aller Regel, zumindest für uns hier, in unserem Kulturkreis, in unserem Umfeld, in aller Regel sagt Gott nicht, wen du heiraten sollst. Die Bibel sagt das auch nicht. Wen du heiraten sollst, wann du heiraten sollst, warum du heiraten sollst, ob du heiraten sollst. Er sagt dir nicht, welchen Beruf du ergreifen sollst. Es sei denn, er redet mal direkt. Das tut er auch hier und da. Was? In meinem Leben ist das noch nicht passiert. Er sagt dir nicht, was du produzieren sollst. Wohin du in Urlaub fahren sollst, welche Prioritäten du, das sagt er doch. Wohin du in Urlaub fahren sollst und so weiter, das sagt er dir nicht direkt. Aber er gibt dir einen Rahmen. Er gibt dir einen Rahmen durch sein Wort und durch seinen Geist. Er sagt dir nämlich ganz genau, mit welchem Ziel, zu welchem Zweck, mit welcher Herzenshaltung und Geisteshaltung, mit welchen Beweggründen, mit welcher Motivation du etwas tun sollst. Das sagt er dir ganz genau. Er sagt dir ganz genau, wie du andere Menschen betrachten sollst, wie du deine Beziehungen sehen sollst, sagt er dir ganz genau. Tu alles zu seiner Ehre. Tu alles aus der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Tu alles mit demütigem Herzen. Tu alles nichts aus Eigennutz. Tu nichts aus Eigennutz. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Er gibt dir einen Rahmen. Und ich sage jetzt mal frech, in diesem Rahmen kannst du tun, was du willst. Wenn der Rahmen stimmt, wenn der Rahmen eingehalten wird, in diesem Rahmen bist du frei. Aber es geht dennoch bei allem. Es geht um Gottes Werk. Es geht um seinen Plan. Es geht um sein Ziel. Du bist nicht deines Glückes Schmied, hoffentlich. Sondern lass doch Gott dein Glück schmieden. Denn er weiß ja, was dein Glück ist. Du weißt es nicht. Er weiß ja, was dein Glück ist. Und er sagt es ja auch, was es ist. Ne? Ihm nahe sein, mit ihm in Einheit sein, mit ihm versöhnt leben, in seiner Nähe leben, Gemeinschaft haben, bei ihm sein, in alle Ewigkeit. Das ist dein Glück, das ist mein Glück, das ist unser Glück. Lass ihn doch deinen Lebensentwurf machen. Lass ihn doch deines Glückes Schmied sein. Er weiß, was du brauchst. Letzter Punkt. Nein, vorletzter Punkt. Gottes Haus, das er baut, für dich, für mich, für uns, ist ein ewiges Haus. Es ist ewig. Moment mal. Das allererste Haus war nicht ewig. Was war das allererste Haus? Manche denken vielleicht an den ersten Tempel. War nicht das allererste Haus. Das allererste Haus war der Garten Eden, das Edenhaus. Da war Gott den Menschen so nahe. Da wohnte er, da wandelte er im Garten. Ja, die Sünde des Menschen hat dann dazu geführt, dass der Mensch dieses Haus verlassen musste. Ende mit diesem Haus. Dann kam tatsächlich der erste Tempel. Gott hatte ja auch den Sohn Davids Salomo beauftragt, diesen Tempelbau zu leiten, diesen Tempel zu bauen. Und er baute diesen Tempel, aber der Tempel Salomos war nicht ewig. Ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus wurde er von den Babyloniern zerstört. Dann ging es ab ins Exil, in die babylonische Gefangenschaft, ungefähr 70 Jahre später, bisschen mehr vielleicht, spielt nicht so eine Rolle, wurde der Tempel wieder aufgebaut. Es entstand der Tempel Zerubabels unter Zerubabel, Esra, Nehemia. Aber auch dieser Tempel war nicht ewig. Gut, der wurde zunächst einmal prächtig erweitert von Herodes dem Großen, ungefähr 20 vor Christus. Das war dieser herodianische Tempel, das war der Tempel, der stand, als Christus hier auf Erden lebte in der Gestalt eines Menschen. Aber auch dieser Tempel war nicht ewig. 70 nach Christus wurde er platt gemacht von den Römern. Da gibt es noch, viele Christen haben diese Sicht der Dinge, viele Juden haben diese Sicht der Dinge. Schilder das einfach mal, da gibt es noch den sogenannten dritten Tempel. Der existiert noch nicht, der soll noch kommen. Aber auch der wird aus irdischen Baumaterialien sein. Es ist ein endzeitlicher Tempel. Und auch der wird spätestens dann abgeräumt, vergehen, wenn diese Erde vergeht. Wenn Gott neue Himmel und eine neue Erde macht, dann ist er auch perdu. Was ist also das ewige Haus? Wir müssen etwas näher hinschauen. All diese die Tempel, die ich erwähnt habe, oder der Tempel, den ich erwähnt habe, und auch die Stiftshütte, sind zwar nicht ewig in ihrer irdischen Gestalt, in ihrem irdischen Körper, aber sie zeigen und deuten auf etwas Ewiges hin. Sie sind eine Abschattung einer ewigen Angelegenheit. Sie sind etwas Zeichenhaftes. Sie stehen zeichenhaft für die ewige Gemeinschaft Gottes mit seinen Kindern, seinen Geretteten, seinen Gesegneten, seinen Erlösten. Sie spiegeln diese Ewigkeit, die ewige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Das ist keine Idee von mir, sondern das lesen wir im Hebräerbrief. Unter anderem Kapitel 8, zitiere das mal. Wir haben einen solchen Hohenpriester, und der Hebräer-Schreiber meint Jesus damit, wir haben einen solchen Hohenpriester, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaften Stiftshütte. Der wahrhaften Stiftshütte. Das ist die himmlische, die der Herr errichtet hat und nicht der Mensch. Ich will euch ein Haus bauen. Nicht du baust mir ein Haus. Ich will euch ein Haus bauen, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Diese, Pünktchen, Pünktchen, diese, damit ist jetzt, sind die Priester auf Erden gemeint, dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Das ist die Funktion dieser Tempel, zu deuten auf eine himmlische, geistliche Ewigkeit. Wenn ich hier von einem geistlichen Tempel spreche, bedeutet das nicht, dass der Tempel keinen Körper hätte oder keine Gestalt. Paulus sagt uns ja zum Beispiel bezogen auf den Menschen in 1. Korinther 15, dass es himmlische Körper gibt. Ja, die sind ganz anders als die irdischen. Ganz anders. Ein geistlicher Tempel, ein ewiger Tempel. Zum Schluss, wer oder was ist denn jetzt dieses ewige Haus? Wer oder was ist denn jetzt dieses ewige Haus? Zunächst einmal, das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven sehen, zunächst einmal Jesus selbst. Kolosser 2,9 sagt uns, dass die Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus wohnt. Die ganze Fülle, ja, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus. Deshalb ist Jesus selbst ein ewiger Tempel, denn Jesus lebt ewig. Er ist zwar gestorben, aber er ist wieder auferstanden und lebt ewig. Er ist ein ewiger Tempel. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, beim vierten Punkt. Die Gemeinde Gottes ist ein ewiger Tempel. Ich meine nicht das Gemeindehaus hier in der Seufertstraße, nicht dieses Gebäude. Ich meine überhaupt gar kein Gebäude. Ich hoffe, dass dieses Gebäude hier ein bisschen Zeichen für die Ewigkeit der Beziehung zwischen Mensch und Gott ist. Aber ich meine die geistliche Gemeinde, ich meine die weltweite Gemeinde, ich meine die universelle Gemeinde, ich meine die Gemeinschaft und die Versammlung aller Gläubigen, aller Geretteten, aller Wiedergeborenen, aller Gesegneten, aller. Wir haben es gehört in der Lesung, dass die sind ein Tempel Gottes, weil Jesus in ihnen wohnt. Jesus wohnt in dem Einzelnen, der ist natürlich auch ein Tempel Gottes. Und Jesus wohnt in der Gemeinde. Die Gemeinde ist sogar sein Leib. Das ist ein anderes Bild. An diesem Leib sind wir Glieder. Die Gemeinde ist ein ewiges Haus, weil diese Gemeinde ewig Bestand hat. Sie hat ewig Bestand. Ich will das nochmal gerade kurz lesen, weil ich vergessen habe, diese Verse vorzulesen. Das ist Vers 16 in 2. Samuel 7. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Das ist der Punkt. Das ewige Jerusalem ist auch ein ewiger Tempel. Das ewige Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dann kommt das ewige Jerusalem aus dem Himmel herab, so schildert es Offenbarung 21. Warum ist das ewige Jerusalem ein Tempel Gottes? Weil Gott dort wohnt. Weil das Lamm dort wohnt. Und dann spitzt sich das zu in der Aussage, Offenbarung 21, Vers 22, wo Johannes sagt, und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Ich sah keinen Tempel im neuen Jerusalem. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und ihr Lamm. Ist ihr Tempel und das Lamm. Gott selbst ist der Tempel. Jesus, das Lamm, ist der Tempel. Wie können wir das verstehen? Eigentlich gar nicht, oder? Ein bisschen. Ihr kennt den Begriff in Christus. Das ist so ein wichtiger Begriff im Neuen Testament. Überhaupt in unserem ganzen Glauben, in Christus zu sein. In Gott zu sein. Ich stelle mir das so vor. Gott umgibt uns, er umgibt dich, er ummantelt dich, er umhüllt dich, er hüllt dich ein wie ein Kokon. Er hüllt dich ein in seine Liebe, er hüllt dich ein in seine Gerechtigkeit, er hüllt dich ein in seinen Schutz, in seine Kraft, er hüllt dich ein in seine Gegenwart. Er ist wie ein Mantel, er hüllt dich ein. Er umfasst dich. Und das ist das Geheimnis. Du in ihm und er in dir. Denn diejenigen, die da im neuen Jerusalem sind, die werden nicht nur ummantelt von Gott, sondern Gott ist in ihnen. So, wir in Gott, er in uns. Gibt es etwas Glücklicheres? Etwas Größeres? Und wir haben jetzt schon einen Vorgeschmack, und das ist das letzte Wort. Und wir haben jetzt schon einen Vorgeschmack darauf. Gott lässt uns ja nicht hier am langen Arm verhungern. Wir sind in Christus, wenn wir Christus gehören, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm glauben, wenn wir seine Kinder, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir Christi Brüder sind, dann sind wir in Christus von ihm umgeben. Von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Barmherzigkeit, von seinem Schutz, von seiner Kraft, eingehüllt in den Mantel seiner Gerechtigkeit. Das ist unser größtes Glück. Amen.